Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Trockenheit in Deutschland und die sinkenden Grundwasserpegel beschäftigen uns ausführlich zu Beginn der Sendung. Außerdem fragen wir zum Weltwüstentag, wo sich in Deutschland Steppen und Wüsten bilden und wie Spaniens Landwirtschaft mit dem Wassermangel umgeht. Zum Schluss analysieren wir, was in der deutschen Energie- und Klimapolitik noch besser laufen könnte. Sehr trockene Böden, sinkende Flusspegel und ausgetrocknete Seen. Es war sehr warm in diesem Frühling und so trocken in Deutschland wie noch nie gemessen. Seit Beginn der Aufzeichnungen ist in Deutschland noch niemals so wenig Niederschlag gefallen. Und das lässt Flüsse und Böden austrocknen und das Grundwasser absinken. Zur Stunde stellt der BUND gemeinsam mit dem Institut für sozialökologische Forschung eine Studie zur Grundwasserlage in Deutschland vor. Und deswegen habe ich heute früh schon mit Moritz Böttcher gesprochen. Er ist Referent für Rohstoff- und Ressourcenpolitik beim BUND. Und ich wollte von ihm wissen, in welchen Regionen Deutschlands das Grundwasser schon spürbar knapper wird.
Ja, also unsere Studie zeigt, dass das tatsächlich ein gesamtdeutsches Problem ist. Insgesamt sind mehr als die Hälfte aller Landkreise davon betroffen. Und natürlich haben wir bestimmte Regionen, die etwas trockener sind, wie zum Beispiel Brandenburg, aber auch im Westen und Süden sehen wir viele Regionen, die Grundwasserstress haben.
Können Sie Gründe benennen, klimatische Entwicklung oder spielt die Landwirtschaft eine größere Rolle?
Die Gründe sind ganz vielfältig. Das meiste Grundwasser wird tatsächlich für die Trinkwassergewinnung verwendet. Das ist natürlich total wichtig, aber wir sehen halt eben auch Regionen wie zum Beispiel in Hessen, wo damit das Grundwasser deutlich strapaziert wird. Andere Faktoren sind aber zum Beispiel der Bergbau, vor allem in den Tagebauregionen oder auch eben die industrielle Produktion und die Bewässerung in der Landwirtschaft.
Welche Rolle spielt der Bergbau?
Also gerade beim Tagebau wird das Grundwasser sehr stark abgesenkt, also das heißt aus den Landkreisen herausgepumpt, damit die Gruben einfach nicht volllaufen. Und deswegen hat man da halt eben, ja, eben so ein starkes Absenken des Grundwassers.
Den Bergbau gibt es ja schon länger. Auch die Landwirtschaft benötigt schon etwas länger streckenweise Wasser aus Flüssen oder scheinbar auch Grundwasser. Dass jetzt der Grundwasserspiegel in einigen Regionen so niedrig ist, ist das eine saisonale Entwicklung oder ist das ein Trend, der sich über die Jahre schon abgezeichnet hat?
Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also wir haben halt Regionen, wo unsere Daten zeigen, dass eben über einen langen Zeitraum so viel Wasser entnommen wird, dass wir eben halt eben Grundwasserstress haben. Gleichzeitig gibt es auch gewisse Regionen, wo eben vor allen Dingen wegen Auswirkungen des Klimawandels, wir in den letzten 10 Jahren eben deutliches Absenken der Pegelstände haben. Genau, und dann da sieht man eben ganz deutlich die Auswirkungen der Klimakrise.
Kann man den Rückschluss ziehen, wenn hier die Pegelstände der Flüsse sinken, weil es einfach nicht regnet, dann sieht es auch drunter beim Grundwasser schlecht aus?
Ja, auf jeden Fall. Also das Grundwasser bildet sich eben sehr stark über den Niederschlag eben neu. Und wenn wir Dürre haben, dann bildet sich auf jeden Fall auch weniger Grundwasser.
Welche Auswirkungen hat dieser Grundwassermangel? Sie haben gerade schon die Trinkwasserversorgung kurz angeschnitten, aber das ist bestimmt nicht das einzige Problem.
Grundwasser ist sehr wichtig für die öffentliche Trinkwasserversorgung, da eben 70% unseres Trinkwassers aus dem Grundwasser gewonnen werden. Und wir konnten zum Beispiel in Dürrejahr 2023 schon erleben, dass in vielen Landkreisen eingeschränkt wurde, wie viel Wasser man nehmen darf. Es gibt auch andere Auswirkungen, wenn wir uns zum Beispiel die Natur anschauen, kann abnehmendes Grundwasser dazu führen, dass eben die Artenvielfalt abnimmt, da einfach bestimmte Pflanzen nicht mehr ausreichend mit Wasser oder Nährstoffen versorgt werden und dadurch gehen wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren. Zum Beispiel sieht man das in Hessen, im hessischen Ried, da sterben in dem Wald viele Bäume ab, weil dieses Grundwasser eben stark abgesenkt ist. Dann hat man davon große Mengen für die Versorgung der Region Frankfurt verwendet.
Was müsste sich mit Blick auf die Wassernutzung ändern, damit sich die Situation mit Blick auf die Grundwasserkörper entschärft?
Also wir gehen davon aus, dass es in Zukunft öfters gewisse Konflikte geben wird, wer wie viel und wann entnehmen darf. Und da ist es ganz wichtig, dass wir erstmal eine ganz klare Transparenz schaffen, wer eigentlich auf das Wasser zugreift. Das ist nämlich oft gar nicht so klar. Und was auch wichtig ist, dass wir in Deutschland einheitliche Preise für die Entnahme von Wasser schaffen. Denn momentan ist es so, dass das eben auf Länderebene geregelt wird. Da gibt es gewisse Bundesländer, wo eben dann halt gerade die Industrie, die im großen Maße Wasser verbraucht, gar kein Geld für die Grundwassereinnahme bezahlt. Wir dürfen aber nicht nur darüber sprechen, wer das Wasser und wie viel nimmt, sondern vor allen Dingen auch, wie wieder mehr Grundwasser gebildet werden kann. Und da ist es ganz wichtig, unsere natürlichen Wasservorräte zu stärken. Und da können zum Beispiel naturnahe Wälder und Flüsse, Auen, Moore oder auch Schwammstädte dazu beitragen, dass der Boden wieder Niederschläge besser halten kann. Hier muss also ganz gezielt renaturiert werden.
Der BUND stellt zur Stunde eine Studie zur Grundwasserlage vor. Ich sprach mit Moritz Böttcher, Referent für Rohstoff- und Ressourcenpolitik beim BUND. Wir bleiben beim Thema. Von Grundwassermangel über trockene Böden ist es nicht mehr weit bis zur Wüstenbildung. Heute ist der Internationale Tag zum Kampf gegen Bodenerosion und Wüstenbildung, ernannt von der UN. Studien belegen, dass weltweit pro Sekunde 4 Fußballfelder an fruchtbarem Boden verloren gehen durch Dürre, aber auch durch Versiegelung und Erosion. Bei der Wüstenbildung denken viele vor allem an die Länder des globalen Südens und vielleicht auch noch an Südeuropa. Doch auch Deutschland ist betroffen. Simon Schumacher mit einem Beispiel.
So klang es noch bis 1992 fast jeden Tag in der Lieberoser Heide, rund 95 Kilometer südöstlich von Berlin. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich hier auf einem rund 500 Hektar großen Gelände ein Truppenübungsplatz der sowjetischen Streitkräfte.
Man muss sich dann da vorstellen, dass die dort über Jahrzehnte mit bis zu 50 Panzern nebeneinander, also Bataillonsstärke, Angriffe geübt haben.
Erklärt Andreas Meissner, Geschäftsführer der Wildnisstiftung Brandenburg. Das beschriebene Areal ist heute als Lieberoser Wüste bekannt. Hier dominieren sandige Böden mit nur wenig bis gar keiner Vegetation. Den Anfang machte 1942 ein Waldbrand.
Das hat zur Folge natürlich gehabt, dass dieser eh schon geschädigte Bereich, wo der Boden stark in Mitleidenschaft gezogen war, nunmehr durch die Panzerübungen komplett erodiert ist. Da ist nichts übrig geblieben, außer Sand, der aus der Eiszeit stammt.
Die Lieberoser Wüste ist damit eine sekundäre Wüste, die durch menschliche Einwirkung entstand. In Deutschland bildet sie bislang eine Ausnahme. Aber dass ihr Zustand über 30 Jahre nach Abzug des Militärs fast unverändert ist, sei alarmierend, betont Mirja Stolt. Sie arbeitet für das Abkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung, kurz UNCCD.
In vielen dieser Regionen hat man auch sandige Böden oder sehr kieshaltige Böden, wo das Wasser halt nicht gut gehalten wird und relativ schnell abfließt. Daher sprechen wir wahrscheinlich eher über Bodenerschöpfung als über Wüstenbildung, aber die ersten Warnsignale sind da. Also die Bodenfruchtbarkeit geht zurück, man hat immer mehr Humusverlust.
Laut der Europäischen Umweltagentur sind derzeit 23% der EU-Fläche mäßig bis sogar sehr stark degradierungsgefährdet. Von funktionierenden Ökosystemen kann hier keine Rede mehr sein. Auch Deutschland wird auf Dauer nicht verschont bleiben, wenn wir so weitermachen wie jetzt.
Wir gehen mittlerweile davon aus, dass insgesamt fast 70 Fußballfelder täglich in Deutschland durch Bebauung verloren geht. Also das sind natürlich alles Flächen, die nicht mehr für die Natur uns zur Verfügung stehen.
Die Wildnisstiftung Brandenburg lässt in der Lieberoser Wüste die Natur einfach machen. Schließlich wählt sie die besten Spezialisten aus, sagt Andreas Meissner.
Das sind vor allem das Silbergras und bodendeckende Moose, wie das Frauenhaar-Haarspitzenmoos. Diese sind in der Lage, solche Extremstandorte zu besiedeln.
95% unserer Nahrungsmittel stammen aus dem Boden oder sind von ihm abhängig. Die EU schreibt deshalb die Restaurierung von degradiertem Land gesetzlich vor, um die Wüstenbildung einzudämmen. Auch wenn es auf den ersten Blick oft nicht wirtschaftlich erscheint. Mirja Stolt rechnet vor.
Für jeden US-Dollar, den man investiert in gesündere Böden oder in die Restauration von Böden, hat man ungefähr 30 US-Dollar wirtschaftlichen Nutzen.
Simon Schumacher über die Wüstenbildung in Deutschland. Und dazu passt eine aktuelle Meldung. Immer größere Teile der Welt haben mit extremer Trockenheit zu kämpfen. Die von Dürren betroffenen Regionen weltweit haben sich zwischen 1900 und 2020 verdoppelt. Das gab die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, soeben bekannt. Dürreperioden werden weltweit immer häufiger und schwerer, sagen die Autoren der Studie. Die veränderten Niederschlagsmuster sind auch in Deutschland deutlich zu erkennen. Zu den europäischen Ländern, die am stärksten von Bodenerosion und Austrocknung betroffen sind, gehört Spanien. Ein Drittel der Iberischen Halbinsel ist von Wüstenbildung bedroht. Und als ein wichtiger Treiber gilt die exportorientierte Landwirtschaft. Durch intensive Bodennutzung und den extrem hohen Wasserverbrauch trägt sie zum Austrocknen und der Erosion der Böden bei. Dabei gibt es Alternativen. Immer mehr Betriebe nutzen inzwischen Methoden aus der regenerativen Landwirtschaft. Julia Macher hat sich einen dieser Betriebe für uns angesehen.
Ein Weinberg in der Rioja. Statt schnurgerade ziehen sich die Rebstöcke in geschwungenen Linien um den Berg, so als hätte jemand versucht, die Topografie ins Terrain einzuritzen. Dazwischen Furchen, die das Regenwasser auffangen, gleichmäßig über das Gelände verteilen und in die Erde leiten sollen, sogenannte Keylines. Sie sollen den Weinberg vor Extremwettern wie Dürre und Starkregen schützen, sagt Lidia Martinez von Bodegas Roda. Wir sehen auf dem Weinberg jeden Tag die Folgen vor allem der Starkregen, die von Jahr zu Jahr heftiger werden. Sie verwüsten vor allem an abschüssigen Hängen. Jedes Jahr verlieren wir inzwischen pro Hektar 14 Tonnen an fruchtbarem Land. Das ist Wahnsinn. Das Weingut Bodegas Roda experimentiert schon seit Jahren mit Methoden der regenerativen Landwirtschaft. Bei dieser Art der Bewirtschaftung steht die Gesundheit des Bodens im Mittelpunkt. Er soll fruchtbarer und zugleich resilienter gegen Dürre oder Starkregen werden, etwa indem nicht mehr gepflügt wird, sondern eine ganzjährige grüne Pflanzendecke den Boden vor Austrocknung oder Erosion schützt. Sterben diese Pflanzen ab, werden sie zu fruchtbarem Humus. In Spanien, wo die Agrarflächen 80% des vorhandenen Wassers verbrauchen und Extremwetter immer häufiger werden, wächst das Interesse an diesem Konzept, sagt Sara Marañón, Wissenschaftlerin am Institut für Ökologie und Forstwirtschaft CREAF. In der Mittelmeerregion ist alles, was Wasser bewahrt, gut. Wie können wir das erreichen? Indem wir den Boden zum Schwamm machen. Dazu müssen wir ihn mit organischer Masse anreichern. Das ist eine Win-Win-Situation, denn der Boden wird so nährstoffreicher, er lässt Pflanzen besser wurzeln und er speichert mehr Kohlenstoff. Das Problem: Durch die jahrzehntelange Übernutzung sind viele Agrarflächen ausgelaugt. Die Böden haben oft nicht mehr als 1% organischer Masse. Um das Defizit auszugleichen, brauchen Landwirte einen langen Atem. Von 100 Gramm organischer Masse bleiben gerade mal 1-3% im Boden. Bis die Erde gesundet, vergehen Jahre. Aber das Warten lohnt sich. In einer Studie hat das Forschungsinstitut CREAF anhand von Betrieben aus dem Gemüse- und Obstanbau sowie der Milchproduktion nachgewiesen, dass die Erträge bei dieser Art der Landwirtschaft genauso hoch sind wie bei konventionellen Methoden. Und weil nicht künstlich gedüngt werden muss, sinken auch die Kosten. Beim Gurkenanbau zum Beispiel um bis zu 30%. So Javier Retana vom CREAF. Wir haben in allen Fällen gesehen, dass nach einer 2- bis 4-jährigen Karenzzeit die Produktivität genauso groß oder größer ist als bei konventioneller Landwirtschaft. Der Boden ist lebendig und davon profitieren die Pflanzen. Dabei ist die regenerative Landwirtschaft nicht unbedingt arbeitsintensiver. Zwar muss zu bestimmten Zeiten gemäht werden, aber dafür fallen andere Arbeiten wie das Pflügen weg. Retana ist überzeugt davon, dass die Zukunft der spanischen Bauern in der regenerativen Landwirtschaft liegt. Gerade kleine und mittelständische Betriebe, die besonders unter den steigenden Kosten für Düngemittel leiden, könnten durch sie konkurrenzfähig bleiben. Tatsächlich wächst der Anteil der mit ökologischen und regenerativen Methoden bewirtschafteten Flächen in Spanien kontinuierlich. Doch damit die Landwirtschaft beim Thema Bodenerosion tatsächlich vom Teil des Problems zum Teil der Lösung werde, müsse die Regierung noch stärkere Anreize setzen, sagen die Forscher. Immerhin, die Mund-zu-Mund-Propaganda scheint zu funktionieren, sagt Lidia Martinez von Bodegas Roda. Ihr Pilotprojekt in der Rioja habe schon nach einem Jahr jede Menge Nachahmer gefunden.
Zum Tag der Wüstenbildung berichtete aus der Weinregion Rioja Julia Macher. Deutschlands Energie- und Klimapolitik hat Defizite. Zu diesem Ergebnis kommt eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Forschungsprojektes Ariadne. In ihrem Dossier geht es um die Frage, wie die deutschen Klimaziele politisch umgesetzt werden, wie handlungsfähig also die gesetzgebenden Institutionen sind und wie Abläufe gegebenenfalls verbessert werden könnten. Unsere Klimaredakteurin Ann-Kathrin Büske hat die Empfehlung gelesen. Ann-Kathrin, wo machen denn die Fachleute Schwachstellen aus?
Ja, das Team aus WissenschaftlerInnen der Uni Greifswald, der Technischen Universität Darmstadt und der Hertie School, das hat sich explizit die Prozesse innerhalb der Bundesregierung angeschaut und geschaut, wie klimapolitische Maßnahmen auf horizontaler Ebene auf den Weg gebracht werden, also innerhalb der Bundesregierung, und auf vertikaler Ebene, also wenn es darum geht, Maßnahmen zwischen Bund und Ländern zu koordinieren. Und da gibt es im Grunde zwei ganz zentrale Schwachstellen. Das eine ist das sogenannte Ressortprinzip, also dass nur ein Ministerium für einen Gesetzentwurf zuständig ist, federführend jedenfalls. Also dieser Gesetzentwurf wird vorgelegt und soll dann zum Erfolg gebracht werden, erstmal durch Gespräche innerhalb der Bundesregierung. Das heißt, man geht als einzelnes Haus in eine politische Auseinandersetzung mit anderen Häusern. Zunächst mal im Rahmen der Ressortabstimmung. Bis ein Gesetz ins Kabinett kommt, ist das ja erstmal ein weiter Weg. Diese Notwendigkeit des Durchbringens, die führe aber in der Regel, so die Forschenden, zum kleinstmöglichen Nenner, wenn es ein Verfahren in Konkurrenz ist, denn in Kooperation. Und auch wegen Schwachstelle Nummer zwei ist das so, nämlich der Parteipolitik. Ich glaube, da erinnern wir uns alle auch noch ziemlich gut, wie das insbesondere innerhalb der Ampelkoalition beim Thema Klimaschutz sehr, sehr spürbar war, teilweise auch geprägt durch ideologische Sichtweisen. Und sowas fördert dann eben Machtkämpfe, in denen die Sache selbst oft zu kurz kommt.
Wie könnte es denn auf Ebene der Bundesregierung besser funktionieren?
Also ich sag mal so, Parteipolitik lässt sich natürlich nicht wegzaubern und wird wohl eine Schwierigkeit bleiben. Aber die AutorInnen schlagen vor, Formate zu bilden, die eben diese Partikularinteressen ein bisschen aushebeln. Also Gesetzentwürfe sollten von vornherein in interministeriellen Arbeitsgruppen diskutiert werden, also gemeinsam zwischen den Ressorts erarbeitet werden. Die Fachleute verweisen hier auf Vorschläge der Initiative Handlungsfähiger Staat, die die Wiedereinrichtung eines sogenannten Klimakabinetts empfohlen hatte, um eben aus diesem fragmentierten Steuerungsmodus rauszukommen und eine gemeinsame Verantwortung zu etablieren. Solche Formate könnten Politik erfolgreicher machen, so die Ariadne-AutorInnen, damit man eben nicht solche Momente hat, wo Klimaschutz zum Beispiel in einem Ressort auch gar nicht umgesetzt wird. Als Beispiel wird hier genannt, dass die letzte Bundesregierung, die Ampelregierung, ja mehrfach zu Sofortprogrammen im Klimaschutz verurteilt wurde, aber überhaupt nicht gehandelt hat. Wovon die AutorInnen übrigens anders als die Initiative Handlungsfähiger Staat abraten, das sind sogenannte Klima- oder Sozialchecks. Sowas verursache nur Aufwand und Kosten. Wichtiger sei eben, frühzeitig zusammenzuarbeiten und zu steuern. Und eine erste Gelegenheit für eine solche Arbeitsgruppe sei die Erarbeitung des Klimaschutzprogramms, zu dem ja die neue Bundesregierung innerhalb der ersten 12 Monate der Legislatur verpflichtet ist. Bislang sieht sich da das Umweltministerium für verantwortlich, aber natürlich müssen auch die anderen Ressorts ins Boot geholt werden. Und so eine Arbeitsgruppe interministerieller Art könnte da eben ein Weg sein, das von Anfang an gut aufs Gleis zu setzen.
Schauen wir mal von der Bundes- auf die Länderebene. Wo gäbe es denn da noch Verbesserungspotenzial?
Im Grunde ist auch hier die Empfehlung, frühzeitiges gemeinsames Arbeiten und Prozesse aufeinander abzustimmen. Ein Beispiel, was die AutorInnen nennen, wo es nicht gut laufe, sei die Wärmeplanung, dessen Ausführung ja am Ende bei den Kommunen liegt. Die kann der Bund, der ein Wärmeplanungsgesetz gemacht hat, aber zu nichts verpflichten. Und deshalb sieht das Gesetz auch vor, dass die Länder nochmal eine neue Gesetzgebung auf ihrer Ebene machen müssen, die dann von den Kommunen umgesetzt wird. Aber wenn die Länder eben die Bundesgesetzgebung nicht in Landesrecht umsetzen, dann stehen die Kommunen erstmal doof da, denn sie haben zwar Fristen vom Bund vorgegeben, innerhalb derer sie agieren müssen, aber sie haben eigentlich keinen gesetzlichen Rahmen, innerhalb dessen sie was machen können. Auch hier ist die Empfehlung, Bund-Länder-Arbeitsgruppe einrichten bei Prozessen, und außerdem braucht es auch Ressourcen in den Kommunen. Dort mangelt es ja häufig an Personal und auch an finanziellen Mitteln. Bei letzterem kann der Bund tatsächlich nur bedingt einwirken, weil er kommunale Aufgaben ja nicht finanzieren darf. Das ist auch ein zu lösendes Problem. Hier setzt das ForscherInnen-Team aber erstmal auf Absprache und Kooperation. In einem zweiten Schritt könnte man dann über eine Gemeinschaftsaufgabe nachdenken. Über ein solches Instrument könnte der Bund mitfinanzieren. Das würde aber eine Grundgesetzänderung voraussetzen. All diese Ansätze würden insgesamt auf ein stärkeres kooperatives Arbeiten hinauslaufen, wobei ich durchaus Schwierigkeiten sehen würde, insbesondere bei politischen Partnern, deren Interessen weit auseinanderliegen, was wir ja bei der aktuellen Bundesregierung auch wieder durchaus sehen.
Was in der deutschen Energie- und Klimapolitik besser laufen könnte, dieser Frage hat sich eine Analyse des Ariadne-Projekts gewidmet und Ann-Kathrin Büsker hat für uns diese Empfehlung gelesen. Danke für die Details. Es wird ja empfohlen, immer ausreichend Lebensmittel und Getränke im Haus zu haben oder im Keller für alle Fälle. Welche Vorräte aber am besten angelegt werden sollen und was sich dann auch noch sehr lange hält und was der Unterschied ist zwischen Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum, all diesen Fragen hat sich Margret Bielenberg im Verbrauchertipp gewidmet.
Es muss nicht immer ein Stromausfall, eine Pandemie oder eine Naturkatastrophe sein. Manchmal schafft man es zum Beispiel auch wegen einer Erkrankung mehrere Tage nicht zum Einkauf aus dem Haus, sagt Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt da einen Vorrat von mindestens 3 Tagen und wer möchte eben auch vielleicht bis zu 10 Tagen. Und da geht es eher um ein maßvolles Vorgehen als um ein Vorbereiten auf extreme Szenarien.
Wichtig ist ein Getränkevorrat von etwa 2 Litern Flüssigkeit pro Person und Tag. Vor allem Mineralwasser, aber auch Säfte, Haarmilch oder Milchalternativen wie beispielsweise Soja- oder Haferdrinks, sagt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Dann natürlich Konserven, etwa Fischkonserven, aber auch Fleischkonserven, Obst- und Gemüsekonserven, aber auch Apfelmus oder Apfelmark. Veggie-Brotaufstriche oder trockenes Veggie-Hack kann man sehr gut aufbewahren. Auch Erdnussbutter hält sich lange und ist auch kalorienreich. Und natürlich auch Trockenprodukte wie Reis oder Müsli sollte man immer im Vorrat haben.
Diese Nahrungsmittel sollten trocken und kühl lagern. Dann können sie sich unangebrochen über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus noch Jahre halten. Auch Lebensmittel, die im Kühlschrank aufbewahrt werden, können über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus verzehrt werden.
Da kann auch jeder selbst so ein bisschen gucken, wenn deutliche Veränderungen in Farbe, Konsistenz, Geruch oder Geschmack erkennbar sind, sollten die Produkte besser weggeworfen werden. Aber meistens ist es so, gerade auch bei Joghurtmilch, wenn das noch original verschlossen ist, halten sich eine Woche oder auch 10 Tage länger.
Lebensmittel mit einem Verbrauchsdatum dagegen, Fleisch beispielsweise, sollen nicht über dieses Datum hinaus konsumiert werden, auch wenn sie noch gut aussehen oder riechen. Wer einen Vorrat anlegen möchte, könne das einmalig machen und dann regelmäßig die Haltbarkeit prüfen oder man sorgt für einen sogenannten lebenden Vorrat. Bei jedem Einkauf nimmt man zusätzlich etwas mit und verbraucht dann nach und nach das, was zuerst abläuft. Wer frische Lebensmittel haltbar machen möchte, kann das auch tun und zum Beispiel Obst oder Gemüse einkochen.
Bohnen, Erbsen, aber auch Tomaten, Paprika lassen sich sehr gut einkochen. Bei den Obstarten, Pfirsiche, Aprikosen, da geht es auch. Was nicht so gut zum Einkochen ist, sind Beerenfrüchte.
Daraus ließe sich besser Konfitüre herstellen. Außerdem könne Obst beispielsweise auch getrocknet oder Gemüse in Essig eingelegt werden.
Feste Gemüsearten wie grüne Bohnen, rote Beete, Möhren, Paprika. Auch klassischerweise denke ich immer an die Gurken, an die Essiggurken. Das lässt sich auch sehr gut sauer einlegen und ist dann auch für mehrere Monate, aber auch bis zu Jahren haltbar.
Was nicht zu empfehlen sei, sind zum Beispiel Krisenvorräte, die sich im Internet bestellen lassen, sagt Verbraucherschützerin Jana Fischer.
Weil die Lebensmittel, die man im Alltag isst, sind auch die Lebensmittel, die man essen möchte, wenn es zu einem Notfall kommt. Und insofern sollte man sich da eher mit den Supermarktlebensmitteln, die man kennt und die man mag, eindecken, als dass man da jetzt irgendein eventuell sogar teures Set kauft mit Lebensmitteln, die mir überhaupt nicht zusagen. Da wird eher mit einer Angst gespielt und eben geworben mit Krisenszenarien, auf die man sich vielleicht einfach in der Form gar nicht vorbereiten muss.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Am Mikrofon war Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.